weil die bundesweit zusammenkommen und dann zu ein paar hundert Leuten sich zu einzelnen Festivitäten treffen. Und da ist dann wirklich das optische Erscheinungsbild dann schon recht eindeutig mit heidnischen.
Hallo und herzlich willkommen bei Salon 5. Ich bin Kevin, Jugendreporter bei Salon 5 und spreche heute mit Anna Vers. Sie arbeitet bei der Amadeo Antonio Stiftung und wir sprechen heute zusammen über völkische Siedler und was sie so gefährlich macht. Ich würde mal vorschlagen, du stellst dich einfach mal selber vor in Bezug auf, ja, was die Stiftung genau macht.
Ja, hallo, danke für die Einladung. Genau, ich arbeite bei der Amadeo Antonio Stiftung. Ich bin da Referentin für Rechtsextremismus im ländlichen Raum. Und wir sind eine zivilgesellschaftliche Organisation, die sich für unterschiedliche Initiativen und Projekte stark macht. Bei uns kann sehr niedrigschwellig Projektanträge gestellt werden und Fördermittel beantragt werden. Im Großen und Ganzen setzen wir uns selber, meine Kollegin und ich, uns für eine demokratische Kultur ein, gegen Rechtsextremismus und gegen Antisemitismus.
Okay, vielen Dank. Um dann direkt ins Thema einzuleiten, würde ich einfach mal mit der ersten Frage direkt starten. Und zwar, was sind eigentlich völkische Siedler?
Ja, völkische Siedler sind im Prinzip Rechtsextreme in ländlichen Räumen, die ein vermeintlich naturnahes Leben führen wollen, aber eben dazu die völkische Ideologie ausleben. Das passiert im Kleinen, aber auch im Großen. Und so kann es eben dann auch zum Teil das Ziel verfolgt werden, ganze Dörfer einzunehmen. Was bedeutet es, Dörfer einnehmen? Dazu gehört eben viel Fläche zu kaufen, sei es Agrar, Wiese oder Forstflächen, Immobilien zu kaufen, also vor allen Dingen alte Höfe, landwirtschaftliche Betriebe und weitere Häuser, damit noch weitere völkische Familien dazuziehen können. Und wenn sich da eben verschiedene Familien und mehrere Leute zusammenschließen, kann man eben ja von völkischen Siedlungen sprechen in Dörfern oder dass eben im schlimmsten Fall ganze Dörfer eingenommen werden. Und sie streben eben eine homogene Volksgemeinschaft in Anführungszeichen an, die Ungleichwertigkeitsvorstellungen zwischen Menschen beinhaltet. Also Ungleichwertigkeit unter Menschen, zwischen Menschen, dass zum Beispiel Menschen, die krank sind oder eine Behinderung haben, in ihrer Sicht nicht lebenswert sind. Meistens betreiben sie biologische Landwirtschaft oder ein altes Handwerk. Gedankengut knüpfen sie aber an die völkische Bewegung vor dem Nationalsozialismus an. Und einige völkische Gruppierungen heute sind auch Nachfolgeorganisationen von Organisationen im Nationalsozialismus selber beispielsweise. Und völkische Siedler leben sehr starre Geschlechterrollen aus, bei denen von klein auf klar definiert ist, wie ein Junge später zu sein hat, wenn er ein Mann wird, nämlich stark und wehrhaft. Und Mädchen werden auf ihre Rolle als sorgende Hausfrau und Mutter, die viele Kinder zur Welt bringt und sich darüber nicht zu beschweren hat, erzogen. Also da beginnt eben die Indoktrination schon von klein auf.
Was macht denn völkische Siedler so gefährlich oder gibt es noch andere Sachen, die ja völkische Siedler gefährlich machen?
Ja, zunächst ist die völkische Ideologie an sich ja schon gefährlich, eben wegen der Ungleichwertigkeitsvorstellung. Und aber auch nach innen, also in die völkischen Familien, in die völkischen Strukturen selber wirken sie eben auch gefährlich sozusagen. Was ist daran gefährlich? Zum Beispiel der Sozialdarwinismus, dass es eben diese Ungleichwertigkeitsvorstellung gibt. Beispielsweise, wenn ein Kind mit einer Krankheit geboren wird in einer völkischen Familie, kann es sein, dass die Eltern dieses Kind medizinisch nicht versorgen. Und da gab es auch schon einige Fälle, wo dann eben auch schon Menschen daran gestorben sind. Auch die sexistischen Rollenbilder habe ich eben schon angesprochen. Und auch die Gewalt nach innen, sozusagen in die eigenen Strukturen hinein. Das ist an sich schon gefährlich für Menschen sozusagen. Und nach außen vertreten die völkischen Siedler eben antisemitische und rassistische Positionen, die eben auch schon im Gedankengut anknüpfen an ja 100 Jahre alte völkische Traditionen. Im Großen und Ganzen sind eben die völkischen Siedler und die völkische Landnahme eine Gefahr für alle, die nicht in das Weltpassen und in ihren Augen eben Feinde dieses in Anführungszeichen gesunden Volkskörpers sind, also homosexuelle Menschen, Menschen mit Behinderung oder nicht weiße Hautfarbe. Menschen, die sich demokratisch positionieren, die vielleicht politisch aktiv sind, und etwas an dem völkischen Gedankengut auszusetzen haben. Für all jene ist es eben eine Gefahr, in Dörfern zu leben, wo auch völkische Siedler leben.
Wie kommt es denn dazu, dass völkische Siedler so eine, ja, rechtsextreme Positionierung oder Meinung haben?
Ja, naja, also völkische Siedler heute knüpfen eben an eine geschichtliche Kontinuität an. Also mit Aufkommen der Industrialisierung Anfang oder Ende des 19., Anfang des 20. Jahrhunderts entstand eben auch die völkische Ideologie und die völkische Bewegung. Und die war im Kern eben auch schon alles, was man heute unter rechts oder rechtsextrem versteht. Und auch heute agiert sie eben antidemokratisch, also richtet sich gegen staatliche Institutionen, gegen demokratische Politik und ja, das kann man eben alles unter rechtsextrem dann auch verstehen.
Du hast ja gerade gesagt, dass ja, völkische Siedler jetzt wegen deren Lebensstil nicht so wirklich auffallen. Warum ist das eigentlich so?
Ja, das ist in Teilen so. Also in einigen Regionen sind sie tatsächlich über viele Jahre und Jahrzehnte nicht aufgefallen, weil es eben auch deren Anliegen war, im kleinen, familiären, in ihren Strukturen eben ihre Ideologie auszuleben. Und waren sich in einigen Regionen recht sicher, dass sie mit ihrer Position vielleicht auch anecken, deswegen eher unter sich geblieben sind. Aber ich würde sagen, sie fallen eben heute immer mehr auf. Und es gibt eben auch mehr und mehr Sensibilisierung in der Gesellschaft und auch im ländlichen Raum, dass eben ja etwas auffällt, wie zum Beispiel ein Pfadfinderlager, was vielleicht Symbole, wo die Pfadfinder Symbole tragen, die man vielleicht nicht ganz einordnen kann. Dann schaut man das nach und dann kann man erkennen, das ist von dem völkischen Jugendbund, vom Sturmvogel beispielsweise das Symbol. Und ja, und es kommt eben wirklich auf die Zivilgesellschaft, auf die Gesellschaft im ländlichen Raum an, dass man eben aufmerksam bleibt. Und genau. Aber also zu dieser Geschichte von, sie sind lange nicht aufgefallen, muss man trotzdem auch entgegenhalten. Es gab immer Journalisten, die die völkischen Siedler auf dem Schirm hatten und recherchiert haben, Treffen besucht haben und auch darüber berichtet haben, was dort passiert. Und das lief eben ganz lange unter dem Radar der staatlichen Behörden auch.
Du hast ja gerade von Sensibilisierung gesprochen, jetzt einmal für die Jugendlichen. Was heißt das im Kontext?
Ja, also dass ich eben sensibilisiert bin für antidemokratische Standpunkte oder für Rechtsextremismus vielleicht im Allgemeinen. Das müsste eigentlich auch viel mehr an Schulen auch thematisiert werden. Was sind denn Positionen, die abseits von einem demokratischen Spektrum passieren? Und auf was für Symbole kann ich vielleicht achten, die Nazis tragen oder die völkische Siedler tragen? Was für Positionen vertreten sie? Oder dass ich auch sensibilisiert bin, auf einzelne Aussagen in meinem Umfeld auch Acht zu geben. Beispielsweise in einer Kindertagesstätte oder in einer Nachmittags-AG von der Schule oder vielleicht in einem Betrieb, wo ich Praktikum mache, gerade wenn es vielleicht im Handwerk ist oder was mit Ökologie zu tun hat. All das sind die Bereiche, wo eben auch völkische ja, anknüpfen können und dort eben auch tätig sind. Und da in diesen Bereichen muss ich einfach sensibilisiert sein, also mich auch weiter, also selber weiterbilden zu völkischen Positionen und Symbolen. Ja, vielleicht so. War das verständlich zur Sensibilisierung? Also im Allgemeinen, ne? Das ist auch, wenn man selber vielleicht im Verein aktiv ist, dass man sich da mal jemanden heranholt, der darüber einen Informationsvortrag halten kann, dass man sich darüber austauscht, wie treten Nazis und Rechte eigentlich heute auf. Und das ist eben nicht nur der klassische, wie in den 90er Jahren, Glatze mit Springerstiefeln, sondern das sind eben auch die nach außen friedlich wirkenden, Trachten tragenden, ökologisch motivierten völkischen Siedler.
Die Themenwoche handelt ja um Rechtsextremismus und Klimawandel. Und da hätte ich jetzt einfach mal direkt die Frage, Was haben eigentlich völkische Siedler mit dem Klima zu tun? Gibt es da eigentlich einen Zusammenhang?
Ja, da würde ich jetzt die Rückfrage stellen, was genau du mit Klima meinst. Die Positionierung, wie völkische Siedler zum Klimawandel sich generell positionieren oder was Klimaschutz für eine Rolle spielt. Was genau interessiert dich da?
Der Klimaschutz, was für eine Positionierung Sie haben.
Ja, also ich würde sagen, da teilt sich in einigen Gruppierungen auch die Meinung dazu. Also sicherlich sind einige so positioniert, dass sie den Klimawandel nicht leugnen, wie andere Rechtsextreme das in großen Teilen ja tun. Wobei selbst in der AfD ist ja mittlerweile ja auch die Wahrnehmung zum Klimawandel ja auch mittlerweile ein bisschen differenzierter oder breiter. Ja, und ich würde sagen, die Völkischen, die den Klimawandel als zum Teil auch oder als menschengemacht eben auch verstehen, die haben sicherlich auch ziemlich einfache Lösungen, denn Naturschutz ist ihnen schon immer ein großes Anliegen gewesen. Für sie ist Naturschutz Heimatschutz. Und das bedeutet eben alles, was damit zu tun hat, also biologische Landwirtschaft, regionale und saisonale Gemüse und Nahrungsmittelkonsum. Es gibt sogar einzelne völkische Rechtsextreme, die Containern gehen, also die Nahrungsmittel, die weggeschmissen werden, aus den Mülltonnen zurückholen, aus einer ökologisch motivierten Position, aus einem Klimaschutzgedanken am Ende auch. Zwar ist der mehr gebunden an Naturschutz, also quasi, es müsste ja auch Einhalt dem Klimawandel geboten werden, indem man einfach dort, wo man ist, aktiv ist. Also da sind wir dann auch ziemlich schnell bei Positionen, die sich gegen Migration aussprechen. Also dass quasi eigentlich die Lösung aller Probleme ist, weniger Globalisierung, keine Migration und alle bleiben da, wo sie geboren sind. Und dann sind wir auch ziemlich schnell bei ziemlich menschenfeindlichen und rechtsextremen Positionen, denn wir wissen ja, warum Menschen ihre Heimat verlassen. Und das hat eben teilweise sehr ja, nachvollziehbare, schlimme Gründe, eben wegen Krieg und auch wegen Klimawandel am Ende, warum Menschen ihre Heimat verlassen müssen, weil sie dort eben keine Lebensgrundlage mehr haben.
Wie kann man denn eigentlich völkische Siedler erkennen?
Ja, ich habe ja eben schon angesprochen, die sehen jetzt nicht so aus wie die 90er Jahre Nazis mit Springerstiefel und Glatze. Nichtsdestotrotz ist es auch immer schwierig, finde ich, nur mit Bildern von einem Erscheinungsbild von einem Menschen, das darauf runterzubrechen. Denn na klar ist ihre Vorliebe bei den Frauen am besten lange Haare, Zöpfe geflochten, Kleider, traditionelle Trachten und bei den Männern öfter mal eine Zimmermannskluft oder Lederhose und ein ja weißes klassisches traditionsbehaftetes Hemd. Aber das kann man eben darauf alleine nicht runterbrechen, denn es gibt ja auch ja, sag ich mal, im ländlichen Raum schon auch ja, Vereine, die zum Beispiel tanzen ohne, also traditionell tanzen oder sich treffen, ohne türkisches Gedankengut dabei direkt zu praktizieren. Deswegen ist es immer ein bisschen schwierig, daraufhin runterzubrechen. Genau, aber an sich, ja, was gibt es noch an Erscheinungsmerkmalen? Also es ist so, dass sich völkische Siedler wirklich bundesweit zu Treffen organisieren. Also da wird bundesweit dann eingeladen, wenn zum Beispiel eine Hochzeit stattfindet, die dann Eheleite genannt wird, oder ein heidnisches Fest wird zelebriert auf der Dorfwiese, wo dann Völkische bereits in der Region leben. Da wird dann so eingeladen. Und bundesweit, also da wird auch die Vernetzung untereinander wirklich so sichtbar, weil die bundesweit zusammenkommen und dann zu ein paar hundert Leuten sich zu einzelnen Festivitäten treffen. Und da ist dann wirklich das optische Erscheinungsbild dann schon recht eindeutig mit heidnischen Symbolen, die Kleidung und natürlich das, über was geredet wird. Also welche Lieder werden gesungen? Sind es vielleicht sogar verbotene Lieder, die ihren Ursprung in der völkischen Bewegung und im Nationalsozialismus haben, beispielsweise. Also da muss man wirklich alle Sinne aktivieren, also sehen, hören und naja, genau, sehen, was sie halt eben vor Ort machen, wie sie auftreten. Und da sind wir eben wieder bei der Sensibilisierung, dass man eben da informiert ist, was völkische Siedler, völkische Rechtsextreme anspricht.
Und in Bezug jetzt auf, wie man ja, wie man halt völkische Siedler erkennt, engagieren sich eigentlich völkische Siedler und wenn ja, wo?
Ja, also das soziale Engagement oder ökologisches Engagement, das wird auf jeden Fall in vielen Teilen groß geschrieben. Also es gibt immer wieder Fälle, wo dann herauskommt, dass da völkische Rechtsextreme im Sportverein aktiv sind oder in der Feuerwehr, sich in der Kinderbetreuung engagieren oder auch gerade im Schulkontext der nichtstaatlichen Träger, also so alles, was freie Schulen sind, Waldorfschulen, wo eben auch das Engagement der Eltern sehr gefragt ist. Dort gehen sie natürlich auch gerne rein, weil sie wissen, da wird mein Engagement auch gefordert und da darf ich mich einbringen, da darf ich meine Meinung ja mehr oder weniger nach außen tragen, beziehungsweise die Werte, für die ich einstehe, da dann auch vertreten. Und da gibt es eben immer wieder Fälle, dass diskriminierende Aussagen, rassistische Aussagen eben aufkommen in diesen Kontexten und sich dann eben die Leute, die sich dann demokratisch positionieren im Verein, in der Schule, die das dann eben merken, die sensibilisiert sind und das in dem ansprechen, sei es jetzt auf höherer Ebene von einer Schulleitung oder vom Vereinsvorsitz oder auch in der restlichen Elternschaft oder bei den restlichen Vereinsmitgliedern. Und ja, da sind dann eben wirklich alle gefragt, sich zu positionieren zu demokratischen Werten und sich darüber einig sind, dass eine gesellschaftliche Vielfalt sehr wichtig ist, diese auch zu verankern in einer Vereinssatzung, in einer Verbandssatzung, dass alle Mitglieder dafür auch einstehen und völkische Positionen da keinen Raum bekommen.
Wenn man jetzt davon ausgeht, dass man ja Kontakt zu einem völkischen Siedler hat, was wären deine Tipps dagegen zu machen, also gegen diese Gruppen zu machen?
Ja, also wenn man merkt, in seinem Umfeld werden völkische Aussagen getroffen, also rassistische, oder man bekommt mit, dass vielleicht im Umkreis, im Umfeld ja, Kinder oder Jugendliche oder Erwachsene im völkischen Kontext unterwegs sind, vielleicht aus einer völkischen Familie kommen. Da muss man wirklich ja, erstmal ein bisschen vorsichtig sein und sich am besten erstmal besprechen mit jemandem, der eine ähnliche Position hat wie man selber, dem man vertraut, mit dem man das Gesehene oder Gehörte auch besprechen kann, und sich rückversichern kann, dass man selber das richtig eingeordnet hat. Und wenn man da merkt, wir haben es wirklich mit einem völkischen Rechtsextremen hier zu tun, dann wirklich schauen, dass man sich noch mehr Rückhalt sucht, nicht nur mit Einzelpersonen, sondern wirklich dann auch guckt, wo ist das passiert. Habe ich eben auch schon erwähnt, wenn das im Verein passiert oder in der Schule, da wirklich gucken, dass man sich untereinander informiert und ja, eine Position dagegen entwickelt und im besten Fall aktiv wird und was dagegen unternimmt. Und da sind natürlich ist das Spektrum noch mal viel breiter. Also da rate ich auch wirklich dazu, sich Unterstützung zu suchen, sei es durch zivilgesellschaftliche Bündnisse, die für Demokratie und gegen Rechtsextremismus einstehen, oder bei einer mobilen Beratung gegen Rechtsextremismus, die eigentlich bundesweit in fast allen Bundesländern tätig sind. Ja, sich da wirklich zu beraten und schauen, was können nächste Schritte sein, was ist uns wichtig, nach außen zu tragen, wenn man ja, wenn man dagegen eine Position eben erarbeitet hat, ja.
Ein sehr gutes Schlusswort, würde ich mal sagen. Ja, erstmal danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, unsere Fragen beantwortet hast. Und jetzt nochmal an die Jugendlichen. Hört doch gerne einfach mal in die anderen Podcasts rein oder schaut bei uns auf Instagram oder auf TikTok vorbei unter Salon5-. Dann euch noch einen schönen Tag und bis bald.